Habe ich gerade aufgeschlagen? Ja. Dann würde ich Ihnen jetzt ein paar Gedanken sagen so über die Religion. Und am Schluss schauen wir dann auch noch Umgang mit Religion. Aber zuerst möchte ich die Bedeutung von der Religion anschauen. Ein von meinen Hauptsätzen, wenn ich so den Menschen anschaue, sage ich immer, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind ein soziales Wesen. Und folglich haben wir auch soziale Gene. Das heisst, unser Sozialverhalten ist nicht nur durch die Religion geprägt, sondern durch die ganze Evolution. Und das Sozialverhalten kann man anschauen, auch bei den Tieren, also an erster Stelle natürlich bei den Primaten. Dort schaue ich es auch an über den Franz de Waal. Den habe ich auch schon ein paar Mal zitiert oder gebraucht, glaube ich. Oder? Ein berühmtes Buch von ihm ist «Die wilden Diplomaten» oder «Peacemaking» heisst es auf Englisch. Und das letzte ist jetzt «Bonobo and the Atheist». Also «Bonobo und der Atheist». Und dort befasst er sich auch mit der Religion. Und das ist noch interessant. Die Religion hat immer die Funktion von Sozialverhalten, Regeln innerhalb der Gruppe. Und ich komme dann nachher zu dem, wie geht man um außerhalb der Gruppe. Innerhalb der Gruppe sind die Regeln so, dass man gut kann miteinander umgehen, also dass das kollektiv zusammen hat. Also Religion ist von dort her hat die Funktion, ein Kollektiv zusammen zu haben. Und Gruppen, also durch das, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, tut er innerhalb von einer Gruppe auch soziale Regeln ausbilden. Und die sozialen Regeln, die kann man finden bei religiösen Gruppen, bei Familiengruppen, bei Corporate Identities, also bei Firmen, bei Ethnien natürlich, also bei Völkergruppen und bei Rassen. Und es hebt eigentlich immer das Kollektiv zusammen. Staaten sind auch ein Kollektiv. Das kleinste Kollektiv ist die Familie. Also dort lernt man ja die ersten sozialen Regeln, dort wird man auch erzogen, dort wird man zu sozialen Regeln erzogen. Und alle Familien haben ein bisschen andere Regeln. Also die kleinen Kollektive sind alle gleich. Aber klar, Familien innerhalb von einem gewissen Kulturkreis stimmen bis zu einem gewissen Grad überein in ihren Regeln. Also in dem Kollektiv teilt man die sozialen Regeln, man teilt Sprache. Die Sprache ist ja auch von Regeln bestimmt. Also Kommunikation an sich trägt Regeln in sich. Und auch bei der Sprache sagt man wieder, keine Regel ohne Ausnahme. Aber die Regeln sind ein wichtiges Element, wo das Kollektiv zusammen hat. Was man auch teilt, ist das Essen, also die Geschmäcker. Und da sagt man, da gibt es so einen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also die Bauern sind sehr sesshaft, sehr traditionell in ihren Regeln. Und in dem Sinn sagt man auch, die Regeln in der Agrarwirtschaft sind die schwierigsten zu verändern, weil die eben von den Bauern gemacht sind, weil die verbunden sind mit unserem Überleben, unserem Essen. Also dort hat man Angst vor Veränderungen. Das mit den Regeln vom Essen erlebt man dann auch in der Familie. Also man will dem Kind dann beibringen, dass es mehrere Sachen ist. Aber es gibt Kinder, die da mehr Angst haben. Und es gibt Familien, die nur immer bei dem, also bei ihren alten Essgewohnheiten bleiben. Und andere, die eher dann explorieren und Neues probieren. Das Land, die Länder sind soziale Kollektiv und heutzutage sind auch grosse Konzerne, also die internationalen Firmen, sind kollektiv. Und innerhalb der Firmen hat man Leitbilder und die Leitbilder sind eigentlich etwas Ähnliches wie die 10 Gebote, also wie in der Religion. Und all die Leitbilder, die 10 Gebote, die Regeln, die haben immer die Aufgabe, innerhalb von dem Kollektiv die Interaktionen flüssig ablaufen zu lassen. Also, dass möglichst nicht zu viel passiert. Ethnische Kollektive, also wenn man nach Ethnie geht, nach Rasse geht, die teilen nicht nur die Regeln, die teilen auch die Regeln von den Genen. Und heutzutage mit dem Gencode kann man dann schauen, wie viel hat man asiatisch, wie viel von dort etc. Da kann man das auch wieder auseinandernehmen. Indem ich sage, eine ethnische Gruppe, also eine Gruppe, die miteinander verwandt ist, die teilt eben nicht nur die Handlungen und die Regeln, sondern auch die Gene. Also dort wären dann die sozialen Gene und die sozialen Regeln wären innerhalb des gleichen Kollektivs. In dem Sinn teilen es dann auch meistens mentale Regeln. Also man sagt ja die Mentalität, man sagt die schweizerische Mentalität, die italienische Mentalität. Das sind dann internalisierte Regeln, soziale Regeln. Jetzt, wenn man die Religion anschaut, ich habe jetzt hier allgemeine Sachen gesagt über Sozialverhalten und Regeln und Kollektiv. Wenn man die Religion anschaut und was die Religion speziell an sich hat, dann hat ein Kollektiv über die Religion ein enormes Wachstumspotenzial. Das heisst, über die Religion und das Missionieren kann man vermehren. Ausser die Juden, die dürfen das nicht. Die Juden können sich nur über die Fortpflanzung vermehren. Hingegen die Christen, die Muslime, Buddhismus, die missionieren nicht ganz so fest, aber die kämpfen zum Teil auch. Also über die religiösen Regeln kann man sein Kollektiv vergrössern. Man muss nicht verwandt sein miteinander und es kann auch völlig rassenüberschritten sein. Die Grossfirmen können das auch. Also die müssen auch nicht genetisch miteinander verwandt sein. Die müssen auch nicht voneinander abstammen und die können auch länderübergreifend sein. Und das ist natürlich ein Vorteil von der Religion. Sie kann genüberschritten, sie kann grenzüberschritten, länderüberschritten sein und sie können in dem Sinn, also die Religionen haben grosse Kollektive angesammelt. Und über das Missionieren ist das gelaufen. Von der Geschichte her hat es zuerst das Judentum gegeben. Das Christentum hat sich dann abgespalten von dem. Und das Christentum hat gross missioniert über die ganze Welt. Es ist dann der Islam gekommen, der ist ungefähr 400, 500 Jahre später gekommen. Und der hat das wahrgenommen, also Menschen haben das wahrgenommen, dass man über die Religion so grosse Kollektiv bilden kann. Und wenn man jetzt schaut, also wenn ich jetzt einen Sprung mache zum Kriegerischen, in dem Sinn ist die Religion auch ein Rekrutierungsinstrument von Soldaten, also von Kämpfern. Und das haben wir ja jetzt bei den Moslems. Haben wir früher auch bei den Christen gehabt und die religiösen Kämpfe waren von den schrecklichsten Kriegen. Das Christentum hat das schon ein bisschen hinter sich. Der Islam, der macht das immer noch. Also speziell an den religiösen Kollektiven ist, dass sie grenzüberschreitend sein können und dass sie sich vermehren können. Es gibt ein Buch von Elias Canetti, Masse und Macht. Und dort sagt er, ein Kollektiv muss eigentlich immer wachsen, sonst bricht es zusammen. Und sobald man kann missionieren und wachsen, dann erfüllt seine Funktion nicht mehr. Und die Wirtschaft hat das auch übernommen. Die sagt auch, es muss immer wachsen, sonst bricht alles zusammen. Das hat der Canetti in seinem Buch über Masse und Macht hat er das schon so ein bisschen beschrieben. Aber nur in Bezug auf das Kollektiv. Wenn ich schnell zurückwechsle in die körperliche Welt. Wir Mediziner, etwas, das nur immer wächst, ist eigentlich krankhaft. Der Krebs. Der wächst ungeachtet der Dinge, überschreitet alle Grenzen und ist eigentlich nicht gesund. Und von dort ist aus meiner ärztlichen Sicht, die Vorstellung, es muss etwas unendlich wachsen, eigentlich nicht ganz gesund. Wenn ich wieder zurück zur Evolution gehe, dann sage ich, das Wachstum, also das Wachstum in der Evolution, klar, dort wird auch vermehrt, aber das Wachstum ist eigentlich Differenzierung und Weiterentwicklung. Also es wird alles immer komplizierter. Und wenn ich da auf unser tollstes Organ, und das ist ein soziales Organ, also das Hirn ist ein soziales Organ, dann das Hirn regelt schlussendlich sämtliche Interaktionen, Denkweise, Verhaltensweise, der Umgang miteinander, die Empathie, das kommt alles vom Hirn aus. Also das Hirn ist das soziale Organ. Und wenn das soziale Organ, das Hirn, sich mit der Umwelt auseinandersetzt, dann wird es immer komplexer, aber es wird nicht immer grösser. Es ist auch gewachsen. Also unser menschliches Hirn ist gewachsen im Vergleich zum Primatenhirn, aber es wächst nicht unendlich weiter. Und es kann nicht unendlich weiter wachsen. Das Gleiche, in dem sein Hirn wächst noch, aber nachher geht es nicht mehr um Wachstum in der Grösse und der Menge, sondern um Differenzierung. Um Komplexität. Also je mehr das Hirn sich auseinandersetzt mit sozialer Umgebung, umso komplexer wird es und umso anpassungsfähiger wird es. Also das Hirn ist das anpassungsfähigste Organ natürlich. Und der Mensch ist die anpassungsfähigste Art, abgesehen von Insekten, die als Kollektiv sich schnell anpassen können, aber als Individuen sind wir natürlich dann weit überlegen. Das wäre das Wachstum. In der Bibel heisst es auch, also das ist jetzt wieder die Religion, seid fruchtbar und mehret euch. Also dort haben sie sich noch, also das war bei den Juden wahrscheinlich, ist noch die Idee gewesen, wir müssen wachsen, um stärker werden, über Kinder produzieren. Wenn man jetzt zurückgeht in die Zeit, wo die Religionen entstanden sind, also das Judentum hat es schon gegeben, ich weiß nicht, wie weit zurück das es geht, weiss das jemand? Vor Christus, 1000 Jahre oder so etwas, oder 1500. In der Zeit, wo das Christentum entstanden ist und der Islam entstanden ist, sind die Römer als grosses Reich in diesem Raum und sich dort stark ausbreitet. Vorher dran hat es noch alle möglichen Herrschertümer gegeben, also Syrien, die Assyrer. Und dort ist ja, also im alten Irak, in Mesopotamien ist die Wiege von der Kultur vom Getreide. Also man nimmt an, dort hat man zum ersten Mal Getreide kultiviert. Über das hat man können sesshaft werden. In dem Sinn sagt man auch, das ist die goldige Wiege von der Welt. Es gibt wahrscheinlich solche goldige Wiege auch in Asien, also in China. Aber das ist die, wo wir Europäer uns darauf beziehen. Vorher dran waren die Menschen in der Jäger und Sammler. Und im Augenblick, wo man das Getreide hat können kultivieren, hat man viel mehr Menschen können, ernähren mit dem Getreide. Durch das hat es allmählich eine Überbevölkerung gegeben. Und durch das hat es dann angefangen, Kriege gegeben. Und dann hat es so verschiedene Stadtstaaten gegeben und die haben, also die ersten Feudalherrschaften, könnte ich jetzt sagen, und die haben sich dann gegenseitig bekriegt. Und man sagt, vorher war es das Matriarchat gewesen, und also sind die kollektiv in der Matriarchat organisiert gewesen. Man nimmt auch an, dass die Frauen die Kultivierung des Getreide erfunden haben. Also die haben zuerst Getreide kultiviert. Aber durch das, dass es dann so eine relative Überbevölkerung gegeben hat, hat es immer mehr kriegerische Auseinandersetzung gegeben. Und dann haben die verschiedenen Kollektiv natürlich miteinander gekämpft, Dominanzkämpfe geführt über das Territorium und das Essen, also die Ernährung. Und im Kämpfen waren die Männer besser. Die Männer waren Jäger, die Frauen waren Sammler. Über das Kämpfen hat es dann gewechselt zum Patriarchat. Also man nimmt an, dort hat es dann umgewechselt zum Patriarchat. Und vorher hatten es Götter, die... Also in dem Matriarchat haben sie so verschiedene, also es war eher noch viel Götterei gewesen. Also man hat eher an verschiedene Götter geglaubt und für jede Gelegenheit hat man einen anderen Gott gehabt, einen Beschützer. Und die alten Götter, die diese Kulturen hatten, die sind dann verteufelt worden. Und der Teufel, den wir bei uns in der Religionsgeschichte, was sie vielleicht noch erlebt haben, also ich habe es als Kind noch erlebt, der Teufel mit Kuhfüßen und Hörnern und einem Kuhschwanz. Hat das jemand noch gesehen? Nicht mehr? Mm-hmm. Nein? Sie schon noch. Ja. Gell? Und ich sehe noch das Bild vor mir. Das war der Wassergott in Syrien, der geholfen hat, dass es regnet und dass sie pflügen können. Und der Gott von der damaligen matriarchalen Religion ist dann natürlich sogenannt verteufelt worden und ein Teufel ist daraus gemacht worden. Und ich habe die Figur noch gesehen in Syrien, die sieht genauso aus, wie was ich im Sonntagsschulunterricht im Büchli gesehen habe. Der Teufel mit den Hörnern und dem Schwanz. Ist absolut der Wassergott von der Syrien. Und so machen es die Religionen. Wenn eine neue Religion kommt, dann tut sie die Kultgegenstände von der alten Religion verteufeln, schlecht darstellen als Götze. Was ich auch will sagen, in dem Zweistromland ist in aller Zeit ist viel gekämpft worden und wahrscheinlich hat es viele Familien gegeben, die dann ohne Väter gewesen sind, wo viele Frauen auch alleine. Und vorher sind ja alles Clansystem gewesen, mit Vätern, Müttern, mit Ältesten etc. Also es war einfach nach einer Familienstruktur organisiert. Und wo dann so viele lose Elemente dort rumgelaufen sind, hat man auf eine Art den Patriarch, also die Vaterfigur, in den Himmel versetzt. Also das sage ich jetzt so. Das heisst, indem man gesagt hat, also da hat man dann die monotheistischen Religionen, ich sage jetzt, erfunden. Indem der Gott im Himmel ist, ist er in weite Ferne gerückt. Man kann ihn nie mehr bekriegen. Man hat ihm unendliche grosse Fähigkeiten zugeschrieben. Man darf ihn nicht sehen, man kann ihn nicht sehen. Er ist unendlich gross. Er ist unendlich stark. Er ist zum Teil kriegerisch, zum Teil auch sehr gütig. Also man hat die Idee von einem Beschützer, von einer Vaterfigur, von einem Feldherr, hat man einfach ins Unendliche versetzt und dort ist er nicht mehr angreifbar. Und in dem Sinn hat man natürlich auch ins Hirn hinein versetzt und als Beschützerfunktion hat dann jeder dann mit sich tragen können. Und auch in der Wüste, wenn man niemand gehabt hat. Also in dem Sinn sind die monotheistischen Religionen sind eine enorme Erfindung zu der damaligen Zeit, wo dann auch Schule gemacht haben und eben die Islami haben dann die Christen abgeschaut und die Christen haben das so wie eine Marktidee verkauft und zwar auf der ganzen Welt verkauft und gut verkauft. In dem Sinn versteht man aus der Geschichte heraus, dass es dort so entwickelt worden ist. Jetzt, wenn man schaut, wenn man das Christentum mit dem Judentum vergleicht, die Juden, die haben die Religion noch stark mit ihren Büchern und den Schriftgelehrten verbunden. Also die Pharisäer haben gewusst, wie es ist, haben einem gesagt, wie es ist, haben einem gelehrt, wie es ist. Und man muss das lange lernen, dass man da in dieser Religion drinnen ist. Christus hat dann eigentlich die Religion popularisiert. Und jeder kann da teilhaben an dem Kollektiv. Man ist nicht einfach eine erlauchte Gesellschaft, sondern jeder Arme, alle. Und in dem Sinn hat er dann auch gesagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, also kommt alle zu mir. Und das ist wieder das Rekrutierungsinstrument. Also so hat er sich kollektiv gross erweitern können. Aber es war auch etwas sehr humanistisch drin gewesen. Es ist nicht mehr nur, ich muss gescheit sein und ich muss auserlesen sein und ich muss so und so viele Prüfungen ablegen. Also, er hat auf eine Art auch den Humanismus ein bisschen unter das Volk gebracht. Und man sagt auch, also all die christlichen Ideen, die da reingekommen sind, die sind zum Teil von den Griechen gekommen. Also, und die Griechen haben ja viele Philosophen gehabt, die so gescheite Sachen gesagt haben, die mehr noch heute darauf aufbauen. Und wo dann die Römer darauf aufgebaut haben, wo die Medizin noch ein bisschen darauf aufgebaut. Also die Mediziner tun sich auch noch nach dem Äskulap richten, wo ein griechischer Arzt war, da mit der Schlange. Also, wie heisst er? Das kann ich nicht mal sagen. Ja, Asklepios. Oder so etwas. Asklepios. Asklepios, ja. Also in dem Sinn sind dort Gedanken gut reingekommen in die Religion des Christentums. Indem man den Stammesführer in den Himmel verleiht hat, ist man natürlich unantastbar und überall hin transportierbar. Also das ist so wie ein Kompass, den man von überall her abrufen kann. Also von dort her ist das eine sehr raffinierte, ich sage jetzt, Idee gewesen. Das so ein bisschen zur Entstehung von der christlichen und der jüdischen und der islamischen Religion. Haben Sie da gerade Fragen dazu? Wollen Sie das irgendwie ein bisschen vertiefen? Ja, das stimmt, wie ich es jetzt geschildert habe, ist es ein Rekrutierungs- und ein Machtinstrument. Und so kann es auch missbraucht werden. So kann die Religion auch missbraucht werden. Und ist sie missbraucht worden und wird sie immer noch missbraucht. Jetzt, wenn Sie das Spirituelle ansprechen von der Religion, da hat, und das haben auch wieder alle Religionen in sich, und dort gehören dann auch die nicht monotheistischen, also die buddhistischen und taoistischen, was da alles gibt, im Osten. Sie haben alle auch ein Self-Management-Instrument drin. Also es gibt Riten drin, die man kann anwenden kann, wenn man in Not ist. Es hat Riten drin, die man kann anwenden kann, um sich zu zentrieren. Und jetzt mache ich wieder einen Sprung zur heutigen Therapie. Es ist ja grosse Mode jetzt da die Achtsamkeit. Und in allen Religionen gibt es Übungen von Achtsamkeit. Und Meditationsübungen sind Übungen von Achtsamkeit. Und das Gebet, also das christliche Gebet, ist auf eine Art auch eine Übung von Achtsamkeit. Es sich konzentrieren, es sich oben abholen, sich, man kann jetzt sagen, etwas unterwerfen. Bei den Moslems unterwerft man sich im Gott. Aber man hat ein Ritual, man hat eine Struktur. Und ich denke, das ist das Mystische. Also es hat immer Selbstregulationsmechanismen drin. Macht das Sinn? Ja. Und meditieren, Gebet, Riten feiern, zum Teil einzeln und zum Teil dann natürlich auch wieder im Kollektiv. Also man feiert Fest, man feiert Ostern, man feiert Weihnachten. In Griechenland haben jetzt gerade Panagia, Maria Himmelfahrt ist das, glaube ich, gefeiert. Man feiert miteinander, man tut etwas huldigen, man ist demütig, man unterwirft sich wieder einer Regel und einem Ritual. Was auch drin hat, aber das hat es auch in heidnischen Religionen, also jetzt rede ich als Christ natürlich, es ist eigentlich ja nichts heidnisch. Das hat seine Naturreligionen drin, so Übergangsriten. Also ein Zustand vom anderen. Und von den Germanen her, der heilige Gral suchen, das Gold suchen, die absolute Worte zu finden, wie die Wissenschaftler das Atom haben, also so die Urmaterie finden wollen. Früher ist das Gold gsi, das ist die Urmaterie gsi, dann vielleicht der Diamant ist auch eine Urmaterie, dann das Atom, das ist dann schon sehr wissenschaftlich, ist die Urmaterie gsi. Dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt hat man das, jetzt weiss man, aus was die Welt gemacht ist, bis man dann herausgefunden hat, dass das Atom auch zusammengesetzt ist. Und dann verschiedene Kräfte, die da in dem Atom sind, gibt mir dann, eins heisst Charm, Quark und weiss ich nicht was alles. Also dann tut man dann zum Teil auch wieder menschliche Eigenschaften zuordnen. Also der Mensch hat ein Bedürfnis nach innerer Geborgenheit und die Religionen liefern einem Instrument, um die zu finden. Macht das Sinn? Rein neuropsychologisch sagt man dann, die Religion sitzt im Temporallappen. Und der Temporallappen ist eigentlich ein Teil vom Grosshirn, aber der ist natürlich vernetzt mit dem emotionalen Hirn. Und ich bringe ja immer da das Hirnmodell, das ist das limbische System im Daumen, und das wäre das Grosshirn und das ist das Stammhirn. Und der Temporallappen ist jetzt hier aufgedeckt, jetzt müsste ich da nochmal so zwei Finger machen und da würde dann die Religion sitzen. Und offensichtlich weiss man, dass bei so religiösen, ganzheitlichen sind Erlebnisse, der Jung hat das Wort Unificatio Mystica dafür geprägt. Also wenn man sich so ganzheitlich verbunden fühlt, jetzt mit einem Gott, mit der Maria oder mit der Welt, also bei den Naturreligionen fühlt man sich dann verbunden mit der Welt, dann wird der Temporallappen aktiviert. Und der, das ist nicht nur Grosshirn, das ist nicht nur Kognition, das ist auch ein Gefühl. Und das Gefühl ist ja eben im limbischen System. Und da ist eben dann Gefühl und so Ganzheitsvorstellung ist miteinander verbunden. Und die epileptischen Anfälle kommen auch von dort. Also nicht alle, aber es gibt so. Und man sagt vom... ist der Dostojewski gewesen? Ich weiß es jetzt nicht einmal. Ich glaube, es ist der Dostojewski gewesen. Der hat auch epileptische Anfälle gehabt. Und vor dem Anfall hat er auch so ein ganzheitliches Gefühl gehabt. Und hat oft gesagt, er will gerne das haben, um sich eben so mit der Welt verbunden zu fühlen. Und das Verrückte ist, bei der Epilepsie läuft dann etwas ab, also da wird dann das ganze Hirn entladen. Das ist auch ganzheitlich, aber nach außen sieht es ein bisschen komisch aus. Also es ist eine ganzheitliche Reaktion vom Hirn. Aber an sich eine Überreizung vom Hirn, sodass alles entladen wird. Und dann ist, man könnte auch sagen, der epileptische Anfall ist wie ein Wiedergeburtserlebnis. Ja. Denn man ist kurz weg.
Also man hat doch ja das schon gelesen, dass so Bücher über Psychosomatik und zusammen mit Epilepsie, dass man früher noch mal den Fuß gegangen ist, wenn einen epileptischen Anfall hat, dann ist das irgendwie ist von Gottes Blitz.
Genau. Ja.
Ja, sie heißen im Mittelalter oder wenn man ja Epileptiker weggesperrt.
Ja.
Man das Gefühl gehabt, sie seien vom Teufel geritten.
Entweder sind sie von Gott, hören sie Stimmen von Gott, haben etwas Göttliches in sich, oder dann sind sie vom Teufel besessen. Und alles Fremdartige ist natürlich vom Teufel besessen. Also das ist wieder das.
Das haben wir jetzt mit, offenbar mit Drogen, Ecstasy zum Beispiel, gibt auch ähnliche Erfahrungen. Das muss
ja, Ecstasy macht auch das entaktogene Gefühl. Ja, da fühlt man sich auch, so sagen das ist das Ziel von der Droge her, oder? Entaktogen, kennen Sie es nicht? Ecstasy macht das ganzheitliches Gefühl. Ich bin mit der ganzen Welt im Frieden. Ja, also von dort her ist es eine religiöse Droge. Und bei allen religiösen Ritualen werden ja auch Drogen verwendet. In der christlichen Religion wird Wein verwendet. Für die Wandlung, für die heilige Wandlung. Bei den Schamanen hier in Sibirien wird der Fliegenpilz verwendet. Bei den Mexikanern wird Peyote verwendet. Und offensichtlich auch, ich habe gedacht, die Inder, die würden immer so ganz rein, ohne irgendeinen Stoff meditieren, stimmt aber nicht. Die verwenden auch so Trompeten oder die Pflanzen, also die auch halluzinogen sind. Und Haschisch ist natürlich auch das Halluzinogen nicht ganz so stark. Also alle Religionen verwenden auch gewisse Substanzen, um das Ganzheitsgefühl noch so ein bisschen zu verstärken. Und mehr Psychiater verwenden jetzt nur noch. noch Chemie. Wie?
Der Weihrauch bei den Christen
schon. Ja, das ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der auch irgendwo eine Wirkung.
Ja, ja. Ja, ja. Ich habe sogar Wein und Weihrauch genommen.
Ja, das stimmt. Myrrhe. Myrrhe, ja. Wein und Weihrauch, ja. Ja, stimmt. Stimmt.
Die Strandflüge, die
man
in der Ohnmacht.
Eben, das ist das. Das ist das.
Ich will mal die Strand, ja.
Und das ist das Mystische. Wie meinen Sie? Ja. 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 Ja.
Mit Schmerz oder Kasteien und so.
Ja, also. Ja, die Selbstverletzung, die ganze Kasteiung, die die Schiiten wahnsinnig haben, die Christen zum Teil auch haben. Also, indem man sich Schmerz zufügt, kann man auch in Ohnmacht fallen und gibt wahrscheinlich auch ein ganzheitliches Erlebnis.
Und
ja. Und dann, wie? Und Fasten auch. Fasten macht auch Endorphinausschüttung und gibt dann auch das ganzheitliche Erlebnis. Und letztens habe ich gerade über Stress habe ich einen Vortrag gehört auf Englisch. Und da sagt sie, man will immer im Stress ausweichen, aber das müssen wir eigentlich gar nicht. Man muss die Einstellung verändern. Und unter Stress werden Hormone ausgeschüttet. Also einerseits natürlich Adrenalin und alle die Stresshormone. Andererseits aber auch Oxytocin. Und das ist wieder die Religion. Also wird Oxytocin ausgeschüttet und das macht, dass wir zusammenrücken. Also wenn ein Kollektiv Angst hat, wenn ein Schafherd Angst hat, rückt sie zusammen und hebt sich aneinander. Und indem man ja zusammenrückt, ist man stärker nach außen gegen ein anderes Kollektiv. Also Stress bewirkt, dass wir einander mehr helfen. Und das sagt man ja auch, man muss immer einen gemeinsamen äußeren Feind haben, dann kann man zusammenrücken und dann hat man es gut miteinander. Wenn man keinen Feind hat, dann kommen auf einmal die Unterschiede im Kollektiv raus. Und wenn das Kollektiv nicht mehr so gut funktioniert, muss man eigentlich nichts anderes machen, als einen gemeinsamen Feind sich ausdenken. Und dann rückt es wieder zusammen. Und das sind Endorphine, die unter Stress ausgeschüttet werden.
In Kuba
also
funktioniert das auch gut mit dem
Feind. Was meinen Sie?
In Kuba, oder? Ein gemeinsamer Feind. Und so hat man es lang zusammen.
Ja, so hat man es lang zusammen. Ja. Und der Putin ist jetzt auch dran. Sein Land zusammenzuheben, indem alles Mögliche über den Westen erzählt wird. Und der Westen macht es auf der anderen Seite wieder.
Das ist das Problem seit dem Ende des Kalten Krieges, dass die Feindbilder fehlen.
Ja, ja. Und dann hat man nicht mehr so zusammen, dann geht man auseinander. Also Stress bewirkt, dass man zusammenrückt. Und das haben wir schon angeschaut bei der Fusionsbeziehung. Unter Angst holt die Mutter das Kind zurück. Und das Kind geht zur Mutter. Und das sind die Oxytocin. Und das gilt eben nicht nur, also die Fusionsbewegung unter Angst gilt nicht nur eben zwischen Mutter und Kind, sondern auch im Kollektiv. Und in dem Sinn hat ja der Bowen dann den Begriff geprägt, die undifferentiated ego mass, also das wäre eigentlich das Kollektiv, wo zusammenhält und wo der Einzelne nicht einzeln darf denken.
Das ist doch auch nach der Geburt, oder die Oxytocin-Schüttung ist ja auch das, was Mutter-Kind
ja.
Und so.
Ja, ja.
Das
die ist auch
so Sinn. Ja, das ist jetzt zum Beispiel
absolut sinnvoll. Erwünscht, das ist absolut erwünscht zum Überleben. Ja. Also die Mutter ist viel sensibler auf Beziehungen und auch Beziehungsstörungen und tut über das Oxytocin-Ausschüttung, über die Oxytocin-Ausschüttung tut sie ja, Mutter-Kind-Bindung, also das Bonding-Behavior wird da gesteuert. Und das Bonding-Behavior gibt es eben nicht nur zwischen Mutter und Kind, sondern auch zwischen der Gruppe. Und in dem Sinn sagt man, in dieser Ausstellung in Lenzburg, haben sie das auch gezeigt mit den verschiedenen Hormonen da, entscheiden. Und da hat man gesagt, Oxytocin ist Kuschelhormon. Das Kuschel. Und wir Frauen haben mehr davon. Weil wir natürlich auch Kinder. Also sie werden jetzt ganz viel Kuschelhormone ausschütten.
Ja. Aber beim Kuscheln wird es ausgeschüttet. Also ja. Bei den Frauen?
Ja, 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 ja. Ja.
Dann hat man so Studien gemacht,
ja, ja.
Und dass man viel mehr Stress verträgt, wenn der Mann dabei ist, man einfach ein bisschen
kuschelt. Genau, ganz genau. Ja. Und es wird ausgeschüttet, wenn man das Kind stillt, und dann hat man ja die nähere Beziehung. Es wird aber auch ausgeschüttet bei einer Großmutter, wenn sie das Kind hat. Oder bei einer Amme, wo nicht mehr Milch gibt. Also auch wenn man das Schöppeli gibt und das Kleine hat, also das Kleine, das hilflose Wesen, schüttet in einem das Kuschelhormon aus.
Und bei den Männern auch?
Ja, ja, doch. Vielleicht ein bisschen weniger, aber auch. Sie haben es auch, aber weniger. Und das Verrückte ist, wenn wir, jetzt mache ich einen Exkurs weg von der Religion, wenn wir Neuroleptika geben, dann haben Teil Männer auch Milchausschüttung. Also irgendwie, also all die Hormone wirken eben auch im Hirn und indem wir Medikamente geben, tun wir das alles auch durcheinander machen. Wir machen es ja zusammen. Also mit Neuroleptika probieren wir die Menschen oben runterzuholen. Und Teil haben sogar Milchausschüttung. Das ist völlig.
Aber auch Antidepressiva,
oder? Das
sind welche,
die
auch
Brustdrüse vergrößern. Ja, die können es auch machen. Ja, ja. Ja, die können es auch machen. Dort läuft es über das Serotonin. Das macht einen so ein bisschen stabiler. Also nicht so sensibel auf Kampf und all diese Sachen. Man wird so ein bisschen ruhiger. Aber man entfremdet sich je nachdem. Ja. Ja gut, wo sind wir? Beim Mystischen habe ich das ein bisschen abgedeckt. Und alle Religionen haben das in sich. Und zum Teil tut heute Therapie das auch wieder ein bisschen reinholen über die Achtsamkeitsübungen. Und wenn man eben ein kleines auf dem Arm hat, das ist ja noch zerbrechlich und man kann da nicht so wild mit dem umgehen, dann wird man so einem Kleinen gegenüber auch achtsam. Und das macht dann wahrscheinlich auch wieder die Oxytocin-Ausschüttung. Und wenn man einen Verletzten sieht oder jemanden, der leidet, jemanden, der Hilfe braucht, dann wird man auch gerade empathisch. Also das Oxytocin macht Empathie. Dann muss man zu dem anderen. Und das ist dann unser Helfersyndrom. Dann müssen wir helfen. Und das haben aber auch schon Tiere. Also auch die, alle sozialen Wesen reagieren auf Artgenossen, die in Not sind, indem sie ihnen helfen. Und das geht ja so weit, dass Delfine Menschen retten, also dass die auch auf den Menschen reagieren und der rettet vor dem Haifisch. Also eben, wir haben soziale Gene, sie werden nicht nur über die Religion beigebracht, aber die Religion hat die sozialen Gene benutzt, dann wieder als Machtinstrument.
Ja. Also kann man sagen, die Mystik, das ist wie ein menschliches Grundbedürfnis, das hat es eigentlich schon immer gegeben.
Ja.
Die Religionen, die lehnen sich jetzt dort auch und machen dann irgendein niedriges Machtinstrument.
Ja, so könnte man sagen. Ja, das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, das Bedürfnis nach dem Ganzheitsgefühl, das Bedürfnis nach der inneren seelischen Ruhe, das ist ein männliches Bedürfnis. Das ist wie schlafen müssen und essen müssen.
Ja, die mystischen Ausprägungen von diesen Religionen, die sind ja eigentlich identisch.
Absolut.
Das ist nur noch Etikette.
Ja.
Und jetzt die Quantenphysik, was die herausfinden, das nähert sich dem auch immer mehr an. Also da scheint es irgendetwas zu geben.
Was haben Sie jetzt gerade gesagt?
Die Quantenphysik.
Über
den wissenschaftlichen Approach, über das Atom, irgendwie mystisch.
Ja.
Das können wir jetzt einfach nehmen gehen und so.
Ja.
Also, es kommt immer mehr zusammen und es ist einfach alles gleichig auf dieser Ebene, aber auf der tieferen Ebene, in den Ausprägungen von diesen Religionen, da bekämpft man sich, was eigentlich eine Einheit wäre.
Oder? Ja. Auf das komme ich jetzt gerade noch. Übrigens sagt man von vielen Physikern, dass sie im hohen Alter noch mal religiös werden. Und Physiker, die so nach der letzten Woche suchen, also Die Wissenschaftler suchen nach dem letzten Wort und die Religiösen natürlich auch. Also die Wahrheitssuche ist ein menschliches Bedürfnis. Und das findet man auf der religiösen Ebene und das findet man auf der wissenschaftlichen Ebene. Ja, genau. Jetzt, bei jedem Kollektiv und so auch bei der Religion, und das ist dann das Zerstörerische an der Religion, gibt es Regeln fürs In-Group-Verhalten und Regeln für Out-Group-Verhalten. Und es ist ganz klar, das In-Group-Verhalten und alle sozialen Arten haben das, also die haben Regeln innerhalb, also die haben Regeln, wie man miteinander umgeht. Und in dem In-Group-Verhalten hat es immer Erstellung von einer Hierarchie. Da gibt es dann auch wieder Tierarten, die eine steilere Hierarchie haben und solche, die eine flachere Hierarchie haben. Aber es wird in einer Gruppe immer eine Hierarchie gemacht. Und die Hierarchie, das heisst natürlich, der Oberste ist der Mächtigste. Die Hierarchie kann rein nach dem Alter sein. Also die Gorillas, die sind sehr hierarchisch strukturiert und der Älteste hat immer Recht, die alten Weisen haben immer Recht. Denen gibt man den Platz, denen gibt man die Ehre, die Chinesen auch, den alten Weisen. Den Toten gibt man einen Platz im Haus. Also das Alter spielt eine grosse Rolle. Wir heute sind eher in einer Jugendkultur und die Jungen haben Recht. Und alles wird nach denen ausgerichtet. Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Dann kann die Hierarchie nach dem Stärksten sein, körperlich Stärksten. Die Hierarchie kann nach dem Gescheitsten sein. Und die Hierarchien werden ausgefochten. Und wenn man zum Beispiel Menschen-Männchen, also Studenten hat man in einen Raum da, dann fechten die miteinander die Hierarchie aus, relativ schnell. Und das nennt man dann auf Englisch da die Packing, die Hackordnung. Und die haben bald einmal die Hackordnung, wer dann da der Beste, der Gescheitste und der Tollste ist. Und unter dran. Wenn man Frauen in einen Raum hineintut und die auch die Hackordnung herstellen wollen, dann sagt man, haben die viel länger. Dann Frauen machen viel flachere Hierarchien. Und sie tun sie auch immer wieder über den Haufen. Und da schimpfen dann an meine Männer, ihr haltet euch nie an die Regeln, ihr macht immer, was ihr wollt. Und wir sagen, ja, wir machen situationsbezogen, machen wir das, was wir jetzt für richtig finden. Und was soll's? Also ich bringe jetzt eine Essregel. Zur Zeit des Krieges hat man müssen ausessen. Und das war eine Regel. Man wirft keine Esswaren weg. Und es hat dann geheissen, die armen Neger verhungern und du jetzt ist nicht einmal dein Reis fertig. Also das geht doch nicht. Das sind solche Sachen, die man noch gesagt hat. In der Zeit des Überfluss und Übergewicht, wo wir sagen, ist ja nicht dein Teller aus. Wenn du zu viel bekommen hast, sonst wirst du krank, sonst wirst du zum Diabetiker. Also, ja, je nach Situation sind halt die Regeln dann nicht mehr angepasst. Eine Mutter muss ein Kind erziehen, von Baby bis zum Erwachsenen. Wenn sie mit dem 16-Jährigen gleich umgeht wie mit dem 3-Jährigen, dann kommt sie nicht so gut an. Also die Regeln, die ändern ständig mit dem Erwachsenwerden vom Kind. Und ich denke, in dem Sinn müssen wir flexibler sein, um die Funktion von Kindern aufzuziehen und bringen. Wir haben dann nicht Gesetz gemacht. Gesetz, also Träumer, wenn wir wieder bei denen sind, sind von Männern gemacht worden. Wir würden wahrscheinlich auch nie so viele Gesetze machen. Oder?
Ich denke so.
Das ist uns eher fremd. Also wir funktionieren eher über die Kuschelhormone und im Moment regeln. Und die Männer wollen eher feste Strukturen. Und klar, das Militär braucht feste Strukturen, die müssen alle einem folgen. Und selbst die Schweiz, wo Demokratie ist, wo eine sehr ausgeprägte Demokratie ist, zu Kriegszeiten wird einer zum General gemacht und der darf dann alles sagen. Und das ist männlich. Und für die Funktionen, die die Männer haben müssen erfüllen, hat es das gebraucht. Ja. Also in dem Sinn macht das Kollektiv die Regeln nach innen. Und die In-Group-Regeln, die haben so menschliche Sachen drin, also mit dem Christentum, aber der Islam hat es auch, dass man dem anderen hilft und seinem Bruder hilft, etc. Also soziale Regeln hat es drin, aber es hat auch Regeln von Verbot. Und wenn man die Verbot übertritt, dann wird man bestraft. Dann ist man nicht mehr konform. Und dann wird man bestraft in der Religion, man wird auch bestraft in einem Firmenkollektiv, allenfalls entlassen. Und da sage ich jetzt wieder, was ich gesagt habe bei der Fusion und der Differenzierung. Je ängstlicher das Kollektiv ist, umso strenger werden die Regeln, umso schneller wird man bestraft. Je angstfreier das Kollektiv ist, umso mehr Regelübertretungen lässt es zu und verschiedene Varianten. Also sobald man einen Feind hat, wird es straffer organisiert. Also wenn man Angst hat. Und darum kann man eben einen äußeren Feind sich vorstellen und dann tut sich das Kollektiv wieder zusammen. Jetzt im Augenblick, wo ein Individuum zu viele Regeln überschreitet und Kinder tun natürlicherweise Regeln überschreiten, das gehört zu ihrem Explorationsverhalten. Im Augenblick, wo ein Mitglied vom Kollektiv die Regeln zu viel überschritten, wird es bestraft. Wenn sich dann immer noch nicht daran halten, dann wird es in unserer Gesellschaft jetzt mit dem Recht, das ist jetzt nicht religiös, sondern staatlich, wird es weggesperrt. Also es wird ins Gefängnis da. Das ist eigentlich eine absolut archaische Methode zum Verhalten zu verändern. Bei den Wüstenvölkern, also Juden, Islam und so, wenn sich schlecht verhalten, dann wird es zum Sündenbock, zum schwarzen Schaf, das ist übrigens auch aus dieser Religion entstanden, wird es zum schwarzen Schaf, zum Sündenbock, und dann kann man sie in die Wüste schicken. Und wenn man sie in die Wüste schickt, dann wird es gerissen von den wilden Tieren, dann hat es nicht mehr den Schutz vom Kollektiv. Und das ist auch wieder ein menschliches Verhalten, ein Kollektivverhalten. Und das Kollektivverhalten, dass man ein schwarzes Schaf in die Wüste schickt oder lyncht, also tötet, das ist wieder aufgegriffen worden beim Mobbing. Also Mobbing ist das Individuum, das raussticht aus dem Kollektiv und das Fest raussticht aus dem Kollektiv, das wird gemobbt. Und beim Mobbing ist es nie nur das Kollektiv, das einfach böse ist. Klar, ein Kollektiv, das ängstlicher ist, tut schneller mobben. Ein Kollektiv, das eher ruhig ist, tut nicht, das erlaubt viel mehr andersartiges Verhalten. Aber das Mobbing-Opfer hat immer etwas dazu beigetragen, dass gemobbt worden ist, indem sich anders verhalten hat. Also es ist nicht einfach der böse Mob und das arme Individuum, sondern das Individuum ist zu fest rausgestochen für das Kollektiv, das drinnen war. Und dann wird es entsprechend zum schwarzen Schaf, zum Sündenbock und in die Wüste geschickt. Und von dort her kommen auch die Redewendungen. Schwarzes Schaf und Sündenbock. Also es war ein Bock, den wir in die Wüste geschickt haben. Und man sagt von den Juden, also sie haben, also alle Kollektive haben auch so Säuberungsritual. Und da hat man alle seine Sünden und böse Gedanken hat man auf ein schwarzes Schaf projiziert und dann hat man den wirklich in die Wüste geschickt. Und das ist auf eine Art das Opfer. Also, und an Ostern isst man noch Lamm. Das ist das Opfer, das Opferlamm. Genau. Und in dieser Rolle, da ist dann der Christus. Der Christus ist ja auch in die Wüste geschickt worden von den von den Juden, also er ist von dem Kollektiv nicht geschützt worden. Aber wer ihn dann geopfert hat, sind die Römer gewesen. Also man hat den Römer zum Fraß vorgeworfen, dass die ihn kreuzigen. Und da sagt man sogar, die haben es eigentlich gar nicht wollen. Aber er hat wollen, die Rolle übernehmen vom Märtyrer. Und in dem Sinne ist der schwarze Schaf, der Sündenbock, ist auch wieder Märtyrer, also jetzt wechselt es wieder, und dann das ganze System sogenannt erlöst. Also das ganze Kollektiv. Wo stirbt dann für alle Sünden von dieser Menschheit. Und früher war das scharf. Also, man hat seine bösen Taten oder bösen Gedanken auf scharf projiziert und hat das in die Wüste geschickt.
In der höheren Religion gibt es das nicht. Da muss jeder
selbst nein. Ausbaden. In den östlichen Religionen, nein, gibt es das nicht, das stimmt. Weil es keine monotheistische Religion ist, es ist eine pluralistische Religion und für das kann man das verwenden, für das. Und schlussendlich muss jeder selber sich reinigen mit der Meditation und so weiter. Stimmt? Kann nicht jemand stellvertretend das für einen machen. Und das ist sehr interessant. Ja. Von dort her sind die eigentlich verantwortungsvoller als Individuen. Weniger.
Wie gehen denn die um mit jemandem, der sich nicht an die Regeln halten?
Ich kenne mich dort nicht so gut. Also die tun einem schon auch immer wieder anmahnen. Du machst das falsch. Also, ja.
Es gibt da keine Beichte, so wie im Christentum.
Nein, das gibt es auch nicht.
Es gibt dort also den Karma-Begriff, dass man es abarbeiten muss.
Ja.
Lose Leben.
Ja.
So, das
ja.
Oder?
Ja, es bleibt im Individuum.
So eine individuelle Buchhaltung,
ja.
So wie mit Schuldensanierung.
Ja, macht man selber mit sich.
Das alles abzahlen.
Ja, ja. Stimmt.
Ein Konkurs anmelden.
Stimmt. Stimmt.
Aber das wird, quasi das bestimmt denn der selber oder wie?
Ja, nur der Mechanismus. Also, man kann, also nach dem Karma-Gedanken, die guten und die schlechten Taten kommen immer wieder auf einem zurück. Und
ja.
Man muss das einfach.
Das ist, ja, das ist eine internalisierte Regel, das weiß man, das ist eine Mentalität und nach dem verhält man sich dann.
So quasi, also die rundum werden dann sagen, du wirst schon so schon quasi gestraft, wenn du dich so verhandelst oder wie?
Sie sagen es nicht.
Sie sagen es nicht,
das ist logisch, das weiß jeder. Also
das weiß jeder, das ist internalisiert.
Da wird man nachher sogar als Tier wiedergeboren, gibt es zum Teil den Glauben, oder es kommt wieder auf einen zurück, also auch wenn man jetzt nicht verwünscht. Aber das ist auch im Christentum so. Auch wenn es jetzt der Staat nicht merkt, bei, weiß ich was, beim Steuerhinder, sie aber Gott im Himmel
hat. Der merkt es, ja.
So ein Wissen, oder?
Ja, das Auge Allahs, das auf alle abschaut, das Auge Gottes, das auf alle abschaut. Und bei den östlichen Religionen ist es internalisiert. Also man lebt nach diesen Regeln, nach diesen Naturregeln. Und ja, die glauben dort Wiedergeburt. Und wenn man schlechte Taten vollbringt, dann kommt man als minderwertiges Wesen auf die Welt. An sich haben die so ein bisschen die Evolution internalisiert. Und wenn man gute Taten tut, dann kommt man als besseres Wesen auf die Welt. Ja, die ist zwar heilig, ja, die ist heilig. Die wird eigentlich gut behandelt.
Ja.
Ach, so gut kenne ich mich dort nicht aus. Aber ja, man kommt als Tier wieder und der Mensch wird natürlich schon angeschaut als höher.
Ich habe einmal gesagt, ja, eine Kuh darf man eigentlich nicht sagen, wenn man beleidigt, oder? Weil eine Kuh ist ja wirklich etwas sinnvoll.
Ja, die tut das ernähren, ja. Du blöde Kuh, ja. Eigentlich müsste man sagen, du heilige Kuh.
Oder irgendwie
ein
Wesen, das man minderwertig
macht,
wie so
eine Ratte. Du falsche Ratte, sag mal.
Sag mir, du falsche
Ratte. Aber die Idee ist ja, dass...
Schlange.
Das
ist Schlange.
Schlange, okay.
Aber Kühe sind ja schon nicht so intelligent.
Wie?
Kühe sind ja, glaube ich, schon nicht so intelligent.
Oh. Ja, wahrscheinlich sagt man es wegen dem.
Sind kaputt.
Es gibt sicher intelligentere Tiere als Kühe. Ja. Ich weiß es nicht.
Aber ist ein intelligent.
Was?
Der Organismus von denen ist sehr intelligent. Wenn man denkt, die fressen ja Gras. Oder, und die können nur aus Gras können die alles rausholen, was sie brauchen. Also das ist sehr intelligent.
Ja, von dort her, da fragt sich jetzt wieder, wie man das Wort Intelligenz verwendet. Also von der Natur her ist das sehr gut eingerichtet. Es ist ein sehr effizientes Tier. Ja. Und ein sehr guter Nahrungsspender bei uns in der Schweiz, in Indien.
Ja. Ja.
Würde sie nicht
schon, ja. Aber bist du nicht mehr wieder jetzt mit den Einrichtungen, was da geht mit den Laufstellen und alles Mögliche. Also das Tier geht selbstständig nachher dorthin.
In der Tierwelt tötet kein Tier aus religiösen Gründen.
Ja, gut.
Oder? Weil sie nicht so intelligent sind. Sie können die Religion, das abstrakte Konzept, gar nicht aufbauen. Sie töten zum Abwehren und sie töten zum Fressen. Also, ja, wenn sie als Jäger das brauchen. Hingegen mehr Menschen, mehr töten aus religiösen Gründen. Ursprünglich war es natürlich auch die Denke, um die fernhalten von uns, dass wir unser Territorium behalten können und genügend zu essen haben, dass wir die Frauen also behalten, die Kinder verteidigen etc.
Ja. Ist das nicht immer noch so? Also ich verstehe die Religion zwingt vor allem als Wirtschaftskrieg. Also der ganze Islam, jetzt, der sich da formiert, das ist vor allem ein Wirtschaftskrieg. Da geht es auch ums Überleben, um die egoistischen Vorteile und Ressourcen.
Also die Religionskriege sind ähnlich wie die Wirtschaftskriege. Also die Wirtschaft ist auf eine Art ja auch eine Religion. Also das Gesetz, was muss sich immer alles vermehren, man muss so und so machen. Also es wird fast mit religiösen Gefühl wird daran festgehängt. Ich probiere noch mal schnell In-Group, Out-Group zu sagen. Also innerhalb der Gruppe gelten soziale Regeln. Es gibt immer eine Hierarchie, es gibt auch Dominanzkämpfe zwischen wer ist der Stärker und wer ist der Schwächer. Aber dann wird es meistens akzeptiert, der halt dann aus dem Sieg rauskommt, der ist dann akzeptiert als der Stärker. Je nachdem, wie das Kollektiv ist, wird das besser und schneller akzeptiert. Und da sind Gorilla zum Beispiel recht hierarchisch organisiert, hingegen Schimpansen, die tun sich gegenseitig auch immer wieder Kompetenzstrittigkeiten machen. Da hat es ein Beispiel gegeben, das ist auch wieder von Franz de Waal. Da hat ein Schimpans, einer war der Starke und der andere war der Gescheit. Und ja, manchmal dominiert der Stärke dominieren, also der Körper der Stärke, und manchmal der Gescheit. Und der Gescheit, der hat quasi dann Benzinkanister oder Wasserkanister genommen und so zusammengeschlagen und das hat Krach gemacht. Und das hat natürlich eine grosse Wirkung gehabt. Und dann ist er der Dominanter geworden. Und das ist der Anfang von der Musik und von der Militärmusik. Ist doch lustig. Denn alle Kriege sind mit Musik gemacht worden. Man zieht mit Fanfare, Trompeten und Fanfare zieht man in den Krieg. Und mit dem tut man die anderen abstrechen und tut seine Dominanz demonstrieren. Und das hat der Schimpans können. Aber erst, als er da die Instrumente verwendet hat. Ist lustig.
Ja. Die anderen haben
ja
damals gemacht, oder?
Ja, 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 ja. Ja, grosser Lärm. Also, ja, die Kommunikation, Krach machen, Musik machen, spielt eine Rolle im Dominanzkampf. Primaten tun übrigens auch bestrafen, auch wenn sich Teenager nicht an die Regeln halten, dann werden die auch bestraft. Da hat es auch Beispiele in Franz de Waals im Buch. So Teenager sind am Abend nicht reingegangen. Und die haben natürlich die Regeln gehabt, das ist jetzt wieder eine Regel. Sie haben erst die ganze Gruppe gefüttert, wenn alle drinnen waren im Haus. Und weil die Teenager draußen noch gespielt haben, haben die anderen kein Essen bekommen. Dann sind sie verrückt worden. Und dann haben sie die dann abgeschlagen. Und am nächsten Tag sind die zuerst reingegangen. Also auch die machen so Sachen. Disziplinieren.
Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Also im Militär machen wir das noch.
Die Kollektivstrafe.
Ja, aber so, sonst ist das sehr verpönt.
Die Kollektivstrafe.
Ja, die Kollektivstrafe.
Ja. Offensichtlich haben sie im Zoo das so gemacht, dass die nur zu fressen bekommen haben, wenn alle drin waren. Aber da ist schon eine kalvinistische, puritanische Behandlungsweise hat da gegriffen bei diesen Zoologen, die das so gemacht haben. Sozialverhalten ist genetisch natürlich präferiert worden, denn die soziale Arten, die ein gutes Sozialverhalten hatten, die durch das ein gut funktionierendes Kollektiv aufbauen konnten, sind im Vergleich zu anderen Arten stärker gewesen. Also es hat einen Vorteil, evolutionstechnisch, wenn man eine Gruppe machen kann und die Gruppe gut funktioniert. Und in dem Sinn ist das dann auch selektioniert worden. Jetzt je nachdem, wo menschliche Stämme oder vielleicht auch tierische sich aufgehalten haben, ist das soziale Verhalten wichtiger gewesen. Oder dann halt auch wieder das Kämpferische. Und zum Beispiel von den Spartanern sagt man, die sind so aufgezogen worden, dass der Lehrer sie in den Finger reingebissen hat, wenn sie nicht gefolgt haben. Die sind abgehärtet worden. Und die sind dann stolz gewesen, wenn sie quasi den Finger abgebissen haben. Das heisst, ich hatte einen strengen Lehrer. Und ein strenger Lehrer ist ein guter Lehrer. Und ich bin ein guter Schüler. Aber die sind zu Krieger erzogen worden. Und man sagt zum Beispiel, also im Kampf zwischen Ostrom und Westrom, das wären ja dann wieder Kirchen, also die orthodoxe Kirche und die katholische Kirche, hat man im Balkan möglichst kämpferische Leute angesiedelt, damit die gut können kämpfen gegen die anderen Religionen. Also in dem Sinn werden dann auch über die menschliche Geschichte oder Geschichtsführung, Politik, werden gewisse Züge, gewisse Verhaltensmuster mehr aggressiv oder mehr sozial, werden gefördert. Und wollte man sogar. Hunde kann man auch wieder zu Kampfhunden erziehen. Ja. Jetzt nochmal wegen In-Group und Out-Group. Ich habe mich und interessiere mich immer noch für Kannibalismus. Und da habe ich... ich kann nachher sagen, warum. Und da habe ich so Bücher von Anthropologen gelesen und da hat es einen afrikanischen Naturvölkerstamm gehabt, die sind gefischt, also sie sind mit Boot aufs Schiff rausgegangen und haben da gefischt, aber wenn, haben nicht können schwimmen und wenn einer, die Italiener haben ja das zum Teil auch so, dass sie zwar Seefahrer sind, aber nicht können schwimmen, dann wenn einer über Bord geflogen ist, dann hat der nicht mehr Mensch geheissen, dann hat er Fisch geheissen. Also er hat den Namen gewechselt. Und das ist wieder In-Group, Out-Group. Sobald man weggeht vom Kollektiv, kann man gerissen werden. Also ja, dann ist man ein Sündenbock. Und der hat sogar den Namen gewechselt. Also sie haben dann nicht mehr gesagt, das ist ein Mensch, der da draussen schwimmt. Sie hätten ihn wahrscheinlich auch nicht retten können, sondern sie haben gesagt, das ist jetzt ein Fisch und den kann man jetzt essen. Ist noch verrückt? Und ich meine, das Mobbing, das Sündenbock, das Verhalten, das menschliche Verhalten in einem Outcast, so sagt man auch, gegenüber. Das ist ja so, wenn man nicht mehr zum Kollektiv gehört, dann kann man gerissen werden. Dann ist man freiwillig. So sagt man auch, freiwillig. Dann kann man jagen. Und das ist ein Ur- menschliches und soziales Arten Gruppenverhalten. Jetzt, wenn man schaut, also seit wir ja jetzt Globalwirtschaft haben und handelt um die ganze Welt herum, gibt es eigentlich keine In-Group und keine Out-Group mehr. Also wenn wir uns als Menschen anschauen, auf dem Globus, dann dürften wir eigentlich gegen niemanden mehr vorgehen. Dann alles, was wir irgendwo in dieser hochvernetzten Welt an Zerstörerischem machen, geht dann irgendwie um die ganze Welt herum. Also man kann die Sachen nicht mehr lokal behalten. Und von dort her sage ich ganz klar, in der heutigen Zeit darf die Religion eigentlich nicht mehr in die Politik hineinkommen, sondern die Religion ist Privatsache und gehört in die Privatwelt hinein. Und auf der ganzen Erde haben wir die Religion, dort wo es klappt, ersetzt mit Menschenrecht. Und das ist dann wieder das Gesetz. Also, dass man eine Achtung hat vor dem Mensch, dass man gewisse Sachen mit dem Menschen nicht macht, also... Ja, und in den Menschenrechtskonventionen ist das alles festgelegt. Und das ist dann wieder das Gesetz. Also im Augenblick von so einer vernetzten Welt kann man eigentlich kein Outgroup-Verhalten mehr haben. Denn alles, was Outgroup ist, ist hinten rum und der Globus rum wieder In-Group. Und ein bisschen hat man das wieder Chaos-Theorie gezeigt, wenn da die Schmetterlingsflügel-Theorie, wenn ein Schmetterling auf dieser Seite der Welt so macht, gibt es auf der anderen Seite der Welt einen Hurrikan. Also es gibt nichts, was nicht eine Auswirkung hat auf ein ganzes System, weil alles so vernetzt ist. Das sieht man im Finanzsystem, das sieht man natürlich im Handelssystem. Bei den Viren geht es auch um. Also von dort her können wir eigentlich kein Outgroup-Beheben mehr haben. Aber wir können trotzdem lokale Unterschiede haben. Das wäre dann wieder Differenzierung. Also wir können in der Familie unsere eigenen Regeln haben, solange die nicht total destruktiv gegen alles sind. Wir können in einem Land unsere Eigenheiten haben, wir können unsere Ess-Eigenheiten haben, wir können unsere Musik und wir haben immer noch unsere Sprache. Also die bleibt ja auch.
Das Geld haben wir nicht
mehr. Nein, das Geld ist etwas absolut Kollektives auf der ganzen Welt. Das ist überhaupt nicht mehr lokal. Ja.
Es gibt ja noch
den Schweizer Franken. Wir haben noch den Schweizer Franken, wir sind nicht in der EU. Also, ja. Einige halten sich. Einige Währungen halten sich.
Ja, dann kommen wir wieder.
Ja, Tendenz ist da, dass viele wieder wollen, sich differenzieren.
Ja, und jetzt da die SVP-Bestrebungen gehen ja auch immer wieder in die andere
Richtung. Ja, wieder abkapseln, abgrenzen.
Landesrecht vom kollektiven Weltrecht.
Ja, und ich würde eigentlich sagen, also das habe ich in meinem englischen Buch, wenn ich da aufliegen habe, habe ich das so ein bisschen theoretisiert. Die Evolution läuft eigentlich immer so, wenn man beim Einzeller anfängt, man hat einen Organismus, er schließt sich zusammen in ein Kollektiv, es passiert eine Differenzierung und dann wieder eine Auseinandertrennung und dann wieder ein Zusammenschluss, eine Differenzierung etc. etc. Und so läuft es eigentlich heutzutage auch mit der Menschheit. Also wir sind eine Einheit als Land, aber wir müssen uns auch wieder mit der Russenwelt auseinandersetzen und durch das entwickeln wir uns. Wir dürfen uns nicht ganz gleich machen, wir können uns dann wieder differenzieren und abgrenzen. Und das wäre eigentlich dann wieder Differenzierung innerhalb des eigenen Familiensystems. In diesen Kollektiv, in diesen Massenkollektiv darf es eigentlich kein Individuum geben. Das heisst, die Individuen werden relativ stark in das Kollektiv, zu dem sie gehören, eingestampft, kann ich jetzt sagen, angeglichen. Und wenn man zu fest angeglichen wird, dann gibt es ein homogenes Kollektiv und das gibt wieder keine Weiterentwicklung. Und eigentlich braucht jedes Kollektiv auch wieder unterschiedliche Individuen innerhalb von sich, wo darf sich anders benehmen, wo aber in Kontakt bleibt mit dieser Gruppe. Also wir dürfen nicht mehr den Sündenbock einfach rausschicken, denn dann verlieren wir auch Erneuerungskräfte. Kann man das so verstehen?
Mhm. Ja. Ja,
es braucht immer den... Ja, ganz genau, ganz genau. Und das macht dann die Weiterentwicklung. Und das macht nicht eine rein Menge massenmäßige Weiterentwicklung, sondern das macht eine qualitative Weiterentwicklung. Und das ist eigentlich das, was schlussendlich die Evolution ist. Dass ständig eine Differenzierung passiert und eine Weiterentwicklung. No. Jetzt, ja, da wäre ich wieder zurück, jetzt Religion und Familientherapie. Ich habe dann so geschrieben, was hat jetzt das alles mit der Familientherapie zu tun? Da komme ich wieder zurück für die Familie, wo die kleinste Einheit ist. Als ich Familientherapie gelernt habe in Amerika, hat man auch gesagt, Familie ist die kleinste politische Einheit. Und in der Familie lernt man natürlich Sozialverhalten. Und jede Familie hat auch wieder In-Group regeln und Out-Group regeln. Und je ängstlicher die Familie ist, umso fester tut sie sich abgrenzen gegen aussen, umso mehr abkapseln. Je ruhiger sie funktioniert, umso eher kann sie auch wieder Einfluss von aussen aufnehmen und sich weiterentwickeln. Und damit etwas lebendig bleibt, setzt sich natürlich ja, als Familienkollektiv immer weiterentwickeln. Und wenn wir Therapeuten an Patienten ankommen, dann sind das meistens Patienten, also Menschen, die in ihrem Kollektiv, sei es jetzt Familienkollektiv, Arbeitskollektiv, nicht ganz so wohl sind. Und unsere therapeutische Aufgabe ist, denen eigentlich dann zu helfen, den Rücken zu stärken, dass sie dürfen sich selber sein, aber nicht wegen dem mit Wüste geschickt werden müssen, sondern dass sie sich können mit dem Kollektiv auseinandersetzen. Also, dass sie in Kontakt bleiben mit einem Kollektiv. Denn wir sind und bleiben soziale Wesen. Wir können nicht alle Einsiedler werden. Also in der Religion ist das natürlich auch gemacht worden, dass Einsiedlertum ist zum Teil auch sehr hoch gelobt worden. Aber das ist nicht die Regel. Und unsere therapeutische Aufgabe ist eigentlich, diesen Menschen zu helfen, sich selber zu sein und aber doch noch in Kontakt zu sein mit ihrem Zugehörigkeitssystem. Sei das Familie, sei es Arbeitsplatz, sei es sage jetzt Religion oder was auch immer. Denn wir wollen zum Kollektiv gehören. Und das ist eben, also Religio heisst ja religere, also binden. Und von dort her ist religiöses Verhalten eigentlich Bindungsverhalten. Bindungsverhalten im Kollektiv, Bindungsverhalten in einer Partnerschaft, Bindungsverhalten auch mit sich selber. Also, dass man mit sich in Verbindung bringt. Und dort kommt dann immer das Wort Liebe drin. Und das wird ja in der Religion dann auch predigt. Also, Liebe ist Bindungsverhalten. Liebe ist empathisches Verhalten, also da kommt wieder das Oxytocin rein.
Was ist jetzt mit den Aussteigern?
Aussteiger aus was?
Aus der Gesellschaft.
Die haben offensichtlich den Eindruck, sie könnten ihr Individuum nicht leben innerhalb von dem Kollektiv. Also der Einsiedler, ich meine, der Franz von Assisi war auch ein Aussteiger gewesen. Also in allen Religionen oder in der christlichen Benannten. Ja, mal, Buddha war auch so einer gewesen. Der war ja ein Brahman gewesen und ist dann aus seinem reichen Kasten ausgestiegen. Eigentlich war er der Vorläufer des Christus gewesen. Also er war 400 Jahre vorher gewesen. Und man nimmt das, ist über Karawanen, ist die ganze Idee zu uns gekommen. Die nehmen sich aus dem Kollektiv, um etwas Neues, ich sage jetzt, brüten. Damit aber die Geschichte weitergeht, die Gesellschaft weitergeht und die Evolution weitergeht, müssten sie jetzt aus meiner organischen Vorstellung sich schlussendlich wieder in Verbindung setzen und auseinandersetzen. Wenn man nur aussteigt, wird man selbst herrlich und dann wird man auch so selber zu einer Gottesvorstellung. Und da kommt dann wahrscheinlich da kommt eine starke Verbindung mit sich selber. Man genügt sich selbst, man braucht nichts mehr, etc. etc. Das Fasten ist dort nicht drin. Aber schlussendlich landet man dann auf einer asozialen Seite.
Oder man verbindet
ja.
sich wieder mit anderen
Aussteigern,
oder?
Und dann gibt es wieder
ein Kollektiv. Vor allem, was ist jetzt das Ziel von der Evolution, oder letztendlich? Also geht es um das Kollektive angehoben wird oder das Individuum? Oder ist das eben so ein Sowohl als auch?
Beides.
Beides. Und ja. Das wäre so der Marsch durch die Institutionen, was da oder beim Marxismus so geheißen hat, oder dass man muss aus der Institution raus das revolutionieren und nicht kann aussteigen. Aber jetzt eben die spirituellen Techniken, das ist dann mehr der Aussteiger-Dings, oder da im Hinduismus geht es ja darum, aus dem Rat, weiß ich was, da in Reinkarnation befreit zu werden. Mhm. Und das ist aber ein individueller Weg. Und nicht
das, das ist ein individueller Weg, ja. Also ich meine, das Individuum steigt schlussendlich mit dem Tod dann aus. Also dann sind wir auch draußen. Und an sich ist...
Der Selbstmörder ist ein
Aussteiger. Das ist auch ein Aussteiger. Selbstmörder ist ein Aussteiger. Ja. Da steckt eine Aussteiger-Mentalität dahinter. Ja. Das sagen auch alle. Also, ich habe das nicht nötig, oder ich will das nicht mehr, oder ich bin nicht gemacht für das.
Aber und, was ist jetzt ein Therapeut, eine Therapeutin? Ist ja auch nicht so in einem Kollektiv.
Ein Therapeut, eine Therapeutin? Also, ich denke, wir sind auf eine Art Vermittler zwischen Individuum und Kollektiv. Meine ich.
Also, wenn man aussteigen will, dann muss man halt dann...
Was meinen Sie?
Wenn man aussteigen will, dann muss man Therapeut werden, dass man...
Ah, nein, man kann selber, man kann ganz alleine aus... Also, unter den Therapeuten hat es sicher auch viele Aussteiger, aber schlussendlich, wenn wir wollen, in einem Menschen weiterhelfen, ich denke, seelisches Gleichgewicht entsteht eher, wir sind soziale Wesen, wir sind keine Einzelwesen. Ein Bärin muss nicht aussteigen, die lebt gut alleine, das ist einfach so. Ja, das ist nicht, in dem Sinne nicht ein soziales Wesen. Aber wir sind soziale Wesen, wir haben soziale Gene. Und ich denke, der Mensch lebt am besten, wenn er das Gleichgewicht hat zwischen Einzelwesen und Zugehörigkeit. Und die Religion, die predigt natürlich eher, die fördert eher die Zugehörigkeit. Viele Leute gehen auch in Religionen, um eine Zugehörigkeit zu haben, weil die Familie ja nicht mehr so gut funktioniert. Und diese Leute brauchen mehr von dieser Schafherde, und andere sind lieber ein bisschen mehr alleine. Aber ich denke, es braucht eigentlich immer eine Wechselwirkung oder so, einfach für jeden sein Gleichgewicht zwischen alleine sein und Zugehörigkeit. Ist so beantwortet oder sind Sie noch auf der Suche nach etwas anderem?
Ja, ich denke natürlich auch an all die Kleinbetriebe. Früher hat es mehr gegeben.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und ich finde, so wie ich es beobachte, höre ich jetzt von meinem Quartier, von meinem Freundeskreis, die wollen aufsteigen.
Ja, also ich denke, da läuft natürlich schon eine Tendenz, eine Entwicklung in der wirtschaftlichen Welt von lauter grossen Religionen, also ja, multinationalen Firmen, wo ihre Leute ganz nach ihren Bedürfnissen bestimmen. Und wo der Mensch dann innerhalb von dem grossen Gebilde, von dem Kollektiv, ein Herdentier ist. Und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich will das nicht. Das stimmt. Ja.
Das würde ich als evolutionären Prozess an. Also
auch, ja, auch würde ich auch sagen. Ja.
Das finde ich sehr positiv. Also jetzt haben wir da bei den Bierfusionen gesehen, oder?
Mhm.
Jetzt noch vor 20 Jahren hat es immer die grossen Biermarken gegeben.
Mhm.
Und jetzt können wieder viele kleine Brauereien.
Stimmt.
Es mag nicht jeder da das Heineken trinken.
Genau.
Jetzt gibt es in jedem Ort gibt's wieder ein lokales,
ja,
Bier.
Stimmt.
Ich kann sagen, das sind auch Aussteiger, die kleinen Bierbrauereien.
Ja, stimmt.
Das ist nicht Aussteiger, sondern das ist wieder These, Antithese, ist eine Reaktion auf den Trend in der Wirtschaft.
Genau.
Also je mehr die Fusion, eben, mhm, heisst es in der Wirtschaft auch Fusion?
Ja, das sagen wir auch Fusion, ja.
Die fusionieren, oder?
Ja.
Und es einen Einheitsbrei gibt, wo eben so,
ja,
McDonald's, Worldwide Corporate Identity,
ja.
Desto mehr tut es wieder eine Gegenbewegung,
ja,
aktivieren, ja, weil es entspricht nicht jedem, ja, menschlichen Individuum,
genau,
das Genormte, oder?
Genau.
Und dann tut es wieder eine Gegenbewegung aktivieren, ja, und dann, ja, wird es wieder die Individualisieren, bis man wieder sagt, ja, nein, das muss man wieder rationalisieren, zusammenfassen. Das ist so entsteht,
ja,
die,
ja,
Balance, finde
ich. Genau. Und das ist genau, was ich in meinem Buch da geschrieben habe. Fusion and Differentiation. Also es tut sich zusammenschliessen und dann tut sich wieder differenzieren, trennen, wieder auf eine neue Art zusammenschliessen und so entsteht immer wieder etwas Neues. Und das ist für mich so ein bisschen der Glaube an die Evolution, dass das sich natürlich weiterentwickelt. Und das stimmt. Der Mensch, das ist ein schönes Beispiel mit den Biermarken. Ja, nein, das ist absolut richtig. Schlussendlich braucht jeder sein eigenes Bier. Oder ja, es gibt immer wieder kleinere und das gibt dann einen gewissen, ich sage jetzt, Kult. Und dann haben die grossen Firmen müssen sich wieder etwas anderes einfallen lassen.
Kaufen
dann
die Kleinen auf und
lösen
sie
unter
ihrem
Namen. Aber die Kleinen wollen sie ja dann kaufen, oder? Ja, ja. Ich meine, wenn man auch wieder die Evolution anschaut, es hat Dinosaurier gegeben. Die waren riesig und haben wahrscheinlich nicht so viele Feinde gehabt. Aber irgendwann war das uneffizient gewesen. Wegen dem Aussterben sagt man, weil Meteoren hier auf die Welt geflogen sind. Und dann war es verdunkelt und die hatten nicht mehr genügend Gras zu fressen. Und dann sind Kleine gekommen. Und Zeugetiere sind aus diesen kleinen Beuteltieren entstanden. Und so dann wieder weiter. Und ich denke, irgendwas Ähnliches muss auch in der Wirtschaft laufen. Also, und mental hat man gesagt, small is beautiful. Oder black is beautiful, small is beautiful. Also ja, es gibt dann wieder so einen neuen Trend. Und an sich sagt man von Margen auch, dass die relativ viele Kleinfirmen haben. Aber klar, die Kleinfirmen werden zum Teil gefressen von den Grossen. Aber wenn die Kleinfirmen ein neues Zeug entwickeln, dann können sie wieder einen Trend in Gang bringen. Und Kleinfirmen oder Individuen sind natürlich viel flexibler und ideenreicher. Also ja, die haben viel Kreativitätsmöglichkeiten. Und die ganz Grossen werden oft träge und sind dann nicht mehr sehr kreativ, also nicht mehr sehr erneuerungsfähig.
Ja, KMUs, oder? Ja. Die haben auch wieder...
Haben sie wieder Aufwind, Auftritt. Eben das ist das, was er sagt.
Wir können die
Maschinen
von dazu geben. Ja, das heisst es immer,
ja. Eben KMUs, ja. Kleine. Das beschäftigt mich darum noch. Also Hollywood wird sich auch mit Evolution auseinandersetzen.
Ah ja.
Ich habe am Samstag den neuen Film gesehen mit der Scarlett Johansson, das haben sie sogar in der Tagesschau angekündigt, Lucy, wo eine junge Frau als Drogenkurier missbraucht wird und dann tut sich die Drogen in ihrem Bauch irgendwie auflösen und sie Überdosis rüber. Und dann tut sich ihr Gehirn, also eben, wo man so 10% nutzt im Schnitt, tut sich während dem Film bis auf 100% steigern. Und dann wird das so gezeigt, wie man sich das vorstellen könnte, wenn man jetzt da dann immer mehr so überirdische Kräfte überkommt. Und unter anderem wollen sie sich auch einfach auflösen, das sind so eine evolutionäre Regeln, dass wenn das Umfeld nicht mehr lebenswert ist, dass das zur Selbstzerstörung führt. Das ist so, finde ich, ein spannender Film. Also es ist auch Hollywood-mäßig so als Action gemacht. Die Idee ist, was passiert, wenn wir mehr nutzen. Und jetzt haben wir einen Professor noch, der das von den Primaten erzählt und den Delfin und das mehr als der Mensch, wenn wir gerade da sind.
Nein, die haben
das
ja.
Dass es so dort aufzeigt.
Okay.
Das ist also noch von
Evolutionsgedanken
her interessant.
Ja, ja. Wie heißt der Film?
Lucy.
Ah, Lucy. Also Lucy heisst ja der Shuttle, wo der... Ja, es ist ein Schädel, wo der, ach, wie heißt er, der Leakey, oder ein anderer gefunden hat in Afrika. Es ist ein Kinder- oder ein Frauenschädel, einer von den Hominiden-Schädel, einer von den frühen Funden, so, weiß ich nicht was, 3,5 Millionen oder 4, ich weiß nicht.
Ist das ein Aff oder ein Menschenschädel?
Prähominid. Also, oder schon Hominid. Nein, es ist ein Hominidenschädel.
Im Film zeigt so ein Museum, wo so eine Art...
Es ist ein Hominidenschädel. Hominidenschädel.
So
ja, nein, schon ein Hominidenschädel. Es ist schon Homo sapiens. Einer von den Alten. Und den hat man Lucy genannt.
Ja.
Und wo, offensichtlich ist der Film nach dem genannt.
Ja,
und es ist ein weiblicher Schädel, darum Lucy. Aber da ist wieder Fantasie drin. Wenn wir Menschen dem Hirn, das ist Pharmaindustrie, ganz viele Medikamente geben, dann wird das Hirn so gross und so verrückt und kann so viele Sachen machen. Also das ist wieder unsere transzendentale Art. Also ich sage gar nichts, der Mensch hat einen transzendentalen Trieb. Er will immer noch weiter und noch mehr.
Muss
es
so weiter? Mit Drogen wird es dann
ja, versucht. Ja, ja. Und da geht es jetzt über Chemie. Ja. So wie man ins Weltall rausgeht und immer noch ein bisschen weiter und zum Jupiter. Und ja, man will immer weiter, weiter, weiter. Man kann nicht still bleiben.
Das Kind, wo der Explorationsdrang
ja, ist. Ja. Also, ja, der bleibt im Mensch drin. Ja. Das ist auch wieder eine menschliche Eigenschaft. Hat es natürlich auch vorantrieben. Ja. Und manchmal auch ins Offsides treiben. Ja. Jetzt, Sie haben gefragt, wie geht man mit Religion um? Wenn man das in der Sitzung hat, also man hat ein religiöses Individuum gegenüber. Und das habe ich natürlich auch ab und zu. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht gegen das Religiöse vorgeht. Also, dass man nicht missioniert dagegen, dass man im Mensch das nicht wegnimmt. Dass man aber auch nicht einfach blind alles ja sagt. Und das wäre jetzt auch wieder Differenzierungsarbeit. Er sieht das so oder sie sieht das so und ich tue es in meine Sprache vielleicht so übersetzen. Und ich tue natürlich dann alles, was ich jetzt da auch probiert habe zu machen, all die religiösen Sachen probiere ich auf eine psychologische Ebene zu holen und so für mich zu übersetzen. Ohne, dass ich die religiösen Begriffe irgendwie verurteilen oder verteufeln muss. Mhm. Wie machen Sie es?
Ja, gute Frage. Also, mir stellt sich einfach immer die Frage, ob man dann wie in das Kollektiv rein, wo die drin sind, und versucht irgendwie, dass die den Sprache von denen zu erreichen. Oder bleibe ich auch immer draußen? Also zum Beispiel jetzt halt das Thema gerade Erziehung, wenn die Eltern das Gefühl haben, sie müssen gar nichts machen, weil das ist ja Gott gegeben, was dann aus dem Sohn passiert.
Mhm. Also, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Religion, also dort gibt es auch Sprüche aus dem Neuen Testament sogar, glaube ich. Talente, also das Wort Talent. Talent ist ja, was man mitbringt, jetzt bei uns. Und früher war es eine Geldwährung. Und da gibt es ja auch das Gleichnis, der eine vergrabt es und der andere verliert es und der andere macht irgendetwas damit. Also auch die gottgegebenen Talente kann man nutzen oder nicht nutzen. Oder kann man sinnvoll einsetzen oder nicht. Und Erziehung wäre, die gottgegebenen Talente mit denen sinnvoll umgehen. Und das wäre dann wieder die Aufgabe der Eltern. Also wenn die nicht an Erziehung glauben, aber sie glauben an Erziehung und finden es etwas Wichtiges, also wir müssen da noch etwas dazu tun, dann hole ich natürlich, ich probiere immer dann aus dieser Religion das rauszuholen, was ich weiss. Also ich schlosse quasi mit den eigenen Mitteln. Genau. Verstehen Sie, wenn ich meine?
Also Sie reden eigentlich mit der Sprache von denen?
Ich probiere nach Möglichkeit, den gemeinsamen kleinsten Nenner zu finden und dann in dieser Sprache zu reden. Mhm. Mache ich schon, ja. Mhm. Das Gleiche ist Ethnopsychiatrie. Also wir haben eine Schweizer Mentalität und ein Araber hat eine andere Mentalität. Oder und dass ich dann probiere herauszufinden, was sind deine Regeln bei dir in Bezug auf das? Aha, das ist bei dir so. Bei mir und was ich gelernt habe hier in der Schweiz, ist in Bezug auf das die Regeln. Und dann kann man die unterschiedlichen Regeln anschauen. Und das ist dann wieder Differenzierung. Also ich probiere eigentlich immer im anderen seine Religion, seine Regeln. Also ich berichte die Religion auf Regeln, auf Mentalität, aber auf Glaubensbilder. Und sage dann, wie man im Inneren Denkweise, ich sage jetzt nicht Religion, im Inneren Kultur umgeht mit dem. Also ich probiere eigentlich die beiden Regeln einander gegenüber zu stellen, aber nicht feindlich einander gegenüber zu stellen, sondern nur anders. Und Differenzierung ist ja auch, dass man die Andersartigkeit vom anderen zulässt, sich nicht einfach wie soll ich sagen, eingliedern lässt ins andere, aber auch die andere, im anderen seine Andersartigkeit nicht probiert zu missionieren.
Also das ist mir klar, missionieren, das bringt sicher nichts.
Nein. Aber auch nicht so ängstlich sein und gar nicht sein. Also, ja. Klar, je unruhiger das Gegenüber ist, umso weniger kann man anders sagen. Je besser Beziehung ist, dann kann man auch eher dann seine eigenen Regeln einbringen. Aber die Regel ist immer zuerst im anderen seine Regeln validieren, wie man so sagt, und dann die eigenen bringen. Und es einfach gegenüberstellen.
Mhm. Und ich habe genau das Gefühl, dass es so in dem eigentlich Kontext, wo sie drin sind, ist, die, die nicht drin sind, die verhalten sich ja sowieso falsch.
Mhm. Und das ist In-Group, Out-Group, ja.
Genau, und ich bin ja Out-Group. Also kann ich eigentlich sagen, wie wann ich will.
Das ist immer Out-Group.
Ich würde es einfach abblocken.
Ja,
oder?
Das ist gerade findlich. Mhm. Ja.
Und für mich ist auch die Frage, und wie kann ich dort wie irgendwie ein Loch finden?
Also da bin ich auch relativ lang vorsichtig, also dass ich relativ wenig anders sage, bis ich nicht wirklich das Gefühl habe, ich verstehe den. Und es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Und erst dann komme ich mit anderen Sachen. Wenn man andere Sachen zu früh bringt, dann geht es gerade wieder In-Group, Out-Group. Also sie müssen zuerst, in der Therapeutensprache sagt man, therapeutische Allianz bilden. Und erst, wenn sie das Gefühl haben, ich habe jetzt die therapeutische Allianz, dann können sie ein bisschen andere Sachen sagen. Mhm. Solange sie sie nicht haben, macht es nur Angst. Mhm. Und in der Beziehungssprache sagt man, zuerst das Bonding machen. Und erst, wenn ein gewisses Bonding da ist, dann kann man auch etwas sagen.
Und das ist ja leider schon schwierig, weil ich Out-Group bin und eigentlich von dem her einfach schon nicht wirklich geeignet bin, aus meiner Sicht.
Von der Klienten. Was haben die Klienten für eine Religion?
In Freikirche.
Freikirche?
In Fröhliche. Afrikanische Königreich oder irgendwie so heisst es.
Afrikanisch?
Ja.
Okay.
Also
es
ist eine kleine Gruppe, also man
findet es auch nicht im Internet. Okay. Und sind Schwarze?
Nein, sind Schweizer.
Wie sind Schweizer?
Also der, wie sagt man, der
Priester,
der
Das ist immer eine Ressource, so eine Religion. Ich mache keinen Unterschied zwischen der Religion und den persönlichen Glaubenssätzen und Überzeugungen. Das ist wie so eine Software. Und ich bin ein Hacker, wo ich das einlogge, oder bis ich es verstanden habe, wieso das
Case wie das funktioniert, ja.
Und wenn ich begriffen habe, wie das funktioniert, dann versuche ich das, was ich will, als hilfreich anlage, versuche ich einfach nicht in dieser Sprache rüberzubringen. Und Religionen sind ja grundsätzlich nicht negativ. Es ist ja ein Regelwerk, um
es zu zählen. Es ist ein Regelwerk, ja. Zum Zusammenleben.
Alle irgendwo drin haben. Irgendwo dort findest du aber schon einen Hinweis in dieser Religion, wo dann auf das aktuelle Problem einen Impuls geben. Also ich frage immer bei der ersten Sitzung schon, was haben Sie für ein Weltbild, für ein Glaubenssystem oder so, um einfach auch nicht ins Fettnäpfchen zu trampeln.
Genau, das ist genau das.
Liberal, ja. Und dann sage ich mir einen blöden Spruch. Und die dann sehr gläubig und so sind, die kommen immer als Hausaufgabe sowieso.